Dankeschön. Lasst uns Platz nehmen. Dir allein gebührt die Ehre, die Anbetung, der Ruhm und der Preis. Halleluja. Heute machen wir uns Gedanken über das Innenleben. Alles, was lebt, hat ein Innenleben. Jeder Kaktus, jeder Vogel, jeder Mensch, alle Lebewesen, die leben, haben ein Innenleben. Und darüber wollen wir uns Gedanken machen. Wie funktioniert das? Wie geht das vor sich? Wie aktiviere ich mein Innenleben? Psalm 1, wohl dem Menschen, der gepflanzt ist am Bach, der bringt seine Frucht zu seiner Zeit, der hat ein Innenleben, der wird nicht erschöpft, der brennt nicht aus, der wird nicht leer, sondern er schöpft immer wieder neue Kraft aus der Tiefe. Also innere Lösungen bringen auch äußere Lösungen, ist die Überschrift bei mir. Der Mensch ist eine Einheit, Seele, Geist und Leib. Wenn das alles funktioniert, dann haben wir Erfolg in unserem Leben, dann haben wir Fortschritt, dann wachsen wir. Dann grünen wir, egal was wie draußen die Welt aussieht. Deshalb wir müssen lernen, allein auf eigene Füße zu stehen und allein aus der Kraft oder Gnade Gottes zu leben. Denn wenn wir das nicht gelernt haben, wir werden älter, wir schreiben immer weiter voran und das Leben geht weiter. Das Leben fragt nicht, was machst du, wie geht es. Wenn du selber nicht zusammenraffst, aufstehst und aufspringst und was tust, passiert nichts. Deshalb ist es wichtig, fang an von innen her. So den Ruck zu geben, so einen Stoß zu sagen, ich stehe auf und ich gehe weiter und ich mache weiter und ich versuche mein Bestes, das Optimalste aus meinem Leben zu machen. Zuerst lade ich dich ganz herzlich ein für morgen, Fortsetzung von diesem Thema, denn dieses Thema ist so umfangreich, die Kraft von innen her. Also die Kraft von innen, heute spreche ich über innere Lösungen. Also so wie du mit dir zurechtkommst, wie du dein Leben meisterst, so sind dann auch äußere Leistungen und äußere Vorgänge. Wenn du innen drin wunderbar, herrlich, schön und gesund bist, bist auch außen herrlich, schön und gesund. In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist, haben die alten Griechen gesagt. So nur nebenbei, morgen die Kraft von innen. Dann am Sonntag sind wir bereit für eine Berührung Gottes. Bist du bereit für eine Berührung Gottes? Stell dir mal vor, Gott berührt dich, vielleicht trifft dich dann der Schlag. Das ist alles drin. Ich denke nur an Jakob. Ich lass dich nicht, du segnest mich dann. Und dann kriegt er so einen Klaps und dann humpelt er. Verstehst du? Bist du bereit für eine Berührung Gottes, dass Gott dir begegnet? Bist du auch bereit, dann damit zu leben, wenn Gott dich berührt? Mit diesem Schicksal. Und Jakob hinkte. Deshalb essen die Juden bis heute keine Sehnen. Denn sie sagen, unser Vater, unser Vorfahre, der ist von Gott berührt worden und der hinkte. Deshalb, wir wollen mit dieser Sache nicht groß zu tun haben. Nur nebenbei. So, bist du bereit? Dann am Mittwoch, so Gott will, und wir leben. Vor Gott sind wir alle gleich. Wir glauben das wenigstens. Oder doch gibt es Unterschiede. Was macht den Unterschied von Mensch zu Mensch aus? Es gibt so viele Menschen und jeder ist verschieden. Es gibt irgendwelche Unterschiede. Aber von der Gnade aus gesehen, von der Errettung, von der Erlösung, wir sind alle gleich bei Gott. Das Innenleben entscheidet über unser Äußeres. So stark wie du innen drin bist, so bist du äußerlich. Viele Leute sind draußen Löwen, da kämpfen sie, da unternehmen sie, da sind sie aktiv. Zu Hause sind sie Mäuschen. Ich kenne solche Leute, Pantoffelhelden, Schürzenjäger. So, aber draußen, da sind sie Manager, da sind sie aktiv, da unternehmen sie viel. So, wie bist du innen und wie bist du draußen? Gott sieht das Herz an. Innere Lösungen bringen äußere Lösungen. Und ich lese eine Geschichte, oder ich möchte nur darauf hinweisen, auf diese Geschichte, auf Lukas Kapitel 7, Vers 39. Die Pharisäer sagten zu Jesus, wenn dieser Mensch ein Prophet ist, dann wüsste er, was das für eine Frau ist, die Jesu Füße da mit ihren Tränen näßte und mit dem Öl salbte. Dann wüsste er, wenn Jesus ein Prophet ist. Weißt du, die haben Jesus etwas unterstellt. Die haben gesagt, wenn Jesus das wüsste. Jesus hat gewusst, aber der hat es nicht gesagt. Die Pharisäer verdammten und verteufelten den Herrn sogar. Wenn der ein Prophet ist, wenn der wirklich von Gott ist, dann wüsste er, was für ein Mensch ist. Eigentlich sieht man, was das für ein Mensch ist. Wenn du den Menschen anguckst, schau die Maria Magdalena, die seine Füße salbte, ihr ist viel vergeben worden. Deshalb liebte sie auch viel. Deshalb, so wie dein Innenleben ist, wie du zu Gott stehst, was du mit Gott erlebt hast, so äußert sich das in deinem persönlichen Alltag draußen, wo du auch bist. So, es gibt so viele schräge Menschen, die verurteilen, verdammen die Menschen, die denken, wir sind besser, wir sind die Edlen. Aber Jesus hat die Frau angesehen und gesagt, lass es. Auch wenn sie ein schlimmes Leben hat, auch wenn sie durch Tiefen gegangen ist, sie ist ein edler Mensch. Und deshalb, nicht das Äußere bestimmt den Menschen, sondern das Innere. Mancher Lump, der hier auf dem Leopoldplatz rumläuft, ist edler als mancher Manager und mancher wohlhabender Mensch. Der ist edler, verstehst du? Der ist durch Tiefen gegangen. Das Leben hat ihn verbraucht und verlebt. Aber sein Herz, er hat ein gutes Herz. So, als so mancher Schriftgelehrte und so mancher Pharisäer. Nicht die Frömmigkeit, nicht Lippenbekenntnisse und nicht ein Gesang, sondern ein Gebetsbuch macht einen Menschen richtig aus. Oder wenn du gerade die kananäische Sprache sprichst, verstehst du, von der Liebe und Gnade und Güte und Barmherzigkeit des Herrn. Nicht das macht einen selig. Auch nicht die frommen Lieder oder die Gedichte oder Gebärde. Nein, das Innenleben bestimmt uns. So wie du innen bist. Und vielleicht bist du gar nicht so fromm. Und ich habe eines festgestellt, gerade die Leute, die nicht so fromm sind, die sind vom Herrn wohlgefällig. Meines Erachtens, also die lieben den Herrn viel mehr, die geben sich Gott viel mehr hin, als die, die Halleluja schreien und sich da austoben im Religiösen und Stimme verstellen, wenn sie beten. Manchmal denke ich, wenn manche Leute beten, denke ich, der Herrgott spricht selber. Da steht so dröhnen, lieber Vater im Himmel. Oder dann, wir können auch wiederum auf der anderen Seite die Stimme verstellen und weinerlich sein und denken, wenn wir weinerlich beten, oh Herr Jesus, bitte erbarm dich meiner. Verstehst du, dass er uns erhören würde? Nein, der Herr achtet nicht auf die Stimme, achtet nicht auf die Gebärden, der Herr achtet auf das Herz. Das Herz ist ausschlaggebend, das Innenleben. Deshalb achte auf das Innenleben. Die Gebärde kann man sich verstellen, aber den Charakter kann man sich nicht verstellen. Der Charakter bleibt das, was der Mensch ist. Weißt du, wenn er ein Lump ist, bleibt er Lump. Dann kann er sich kleiden, wie er will. Kann er sich edle Kleider anziehen, kann sogar eine Krone sich aufsetzen und sich als König spielen. Die Rolle, die der Mensch manchmal spielt, ist gar nicht die Rolle, die er wirklich ist. Der Charakter entsteht im Herzen. Und ist eine Herzensangelegenheit. So, die inneren Motive, die einen Menschen richtig ausmachen. Was sind die Motive? Gott sieht das Herz an. Und deshalb heißt es in der Bibel, Jesus sagt, dass nur die, die reines Herzen sind, die werden Gott schauen. Nicht die in der Kirche sind, nicht die religiös sind, nicht die, die in der Bibel lesen, nicht die, die beten, sondern die reines Herzen sind. Und die Frage ist, haben wir das reine Herz? Hast du wirklich das reine Herz? Die Pharisäer hatten Jesus eingeladen, oder dieser Pharisäer hier. Und sie wollten zeigen, ja, wir sind auch christlich, wir laden auch den Herrn Jesus ein. Zu uns kommt auch der Herr Jesus vorbei. Aber das reicht nicht, der Besuch von Jesus reicht nicht aus. Es reicht nicht aus, dass wir Jesus einladen oder mal großes Schild machen, ich bin ein Christ. Das rettet uns nicht. Weißt du, manche wollen nur ihre Geistlichkeit aufbessern mit dem Etikett Jesus und reden dann von ihm ein bisschen und singen ein paar Lieder, legen eine Schallplatte auf und oder was auch immer. Sie wollen von den Leuten was scheinen, aber Gott sieht das Herz. Weißt du, wir können den Leuten viel vorspielen. Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Pass auf. Frag ein Kind, frag einen Dummkopf und er wird sagen, du, der spielt nur was vor, das ist gar nicht echt, das ist gar nicht wahrhaftig. Deshalb lasst uns wahrhaftig werden und zurück zur Wahrhaftigkeit kommen und unsere Motive erforschen. Was sind unsere tiefen inneren Motive? Viele wollen nur ihr Image aufpolieren, wissen sich aufwerten, deshalb kommen sie in der Gemeinde oder lassen sich christlich taufen, christlich heiraten oder christlich beerdigen und weißt du, lauter Scheine. Ich habe da einen Schein und da einen Schein und das ganze Leben ist nur besteht aus Scheinen. Wir müssen wahrhaftig sein. Christen müssen echt sein. Du musst aufpassen, warum tust du dies oder jenes. Und nicht nur du, sondern wir alle miteinander. Wir müssen aufpassen. Jeder soll auf sich selber Acht haben, auf sein Innenleben. Weißt du, vieles tun wir nur wegen der Anerkennung. Ja, das tue ich ja nicht, weißt du, aber wir denken, dass der liebe Gott uns anerkennt, dass das Wohlgefallen Gottes auf unserem Leben ruht. Pass auf, was die Leute dir vorspielen. Nicht nur, was du den Leuten vorspielst, sondern was die Leute auch dir vorspielen und so weiter, wie sie dich reinlegen. In Josua Kapitel 9, Vers 3. Ich warne dich vor Leuten. Du musst vor Leuten so aufpassen. Wenn du selbst kein Innenleben hast, wirst du reingelegt nach Strich und Faden. Betrogen, belogen, ausgenommen und über den Tisch gezogen. Josua Kapitel 9, Vers 3. Da ist die Geschichte, die Leute aus Gibeon, die hörten, die Israeliten kommen und die kommen zu Josua mit durchlaufenden Schuhen, zerfetzten Kleidern, mit trockenem Brot. Du musst aufpassen, weil Leute zu dir mit dem trockenen Brot kommen, die sind gefährlich. Die kommen nur um die Ecke, verstehst? Die spielen. Und diese Leute aus Gibeon haben nur gespielt. Du musst vorstellen, was sie gemacht haben. Guck mal, trockenes Brot und wir sind von weit her gekommen. So jammern sie davor. Und wir haben alte Säcke und unser Esel, der ist schon erschöpft. Und die Weinschläuche sind geflickt und die Schuhe sind durchlaufen und alle Kleider und das Brot, was wir da haben, ist schon bald nicht einmal Knäckebrot mehr. Das ist schon so hart, dass wir die Zähne uns ausbeißen und es bröckelt. Und sie gingen zu Josua ins Lager nach Gilgal und sprachen zu ihm, heißt es hier dann weiter, zu den Männern Israels, wir kommen vom fernen Land, bitte schließ deinen Bund mit uns. Ich will hier etwas sagen, lass sie nichts vorspielen, an der Nase rumführen. Leute, die immer mit Not kommen und immer jammern und so weiter, wo schlafe ich heute Nacht, ich habe kein Quartier, die sich nur bekehren, um ein Quartier zu bekommen. Die können auch draußen schlafen, wo sie letzte Nacht geschlafen haben. Die müssen nicht unbedingt hierher kommen, dass wir denen ein Quartier geben. Du musst aufpassen, es gibt so viele fromme Ganoven, Schnorrer nennt man das. Du darfst nie nach den Äußeren gehen, auch diese Lumpen, verstehst du? Die haben sich verstellt. Und jetzt so viele verstellen ihre Gebären und denken, jetzt kriege ich was, jetzt werde ich auf den Nenner kommen. Täusche dich nicht nach dem Äußeren und lass dich nicht vom Äußeren da bestimmen, auch nicht vom Mitleid. Verstehst du, Josua wurde hier regelrecht reingelegt. Denn das gab nachher nur Probleme mit diesen Gibeonitern. Der hat einen Bund geschlossen und der konnte das nicht mehr rückgängig machen. Weißt du, du gibst ganz schnell dein Wort oder kannst es nicht mehr rückgängig machen. Pass auf, nicht aus Mitleid sich täuschen lassen, sondern richtig untersuchen, ist das Herz echt? Ist das wirklich das Herz richtig? Und Jesus wusste ganz genau, was das für eine Frau war. Ihr ist viel vergeben, deshalb berührte sie mit Liebe Jesus, nicht mit Härte und Pflichtbewusstsein, ich muss Jesus salben, ich muss Jesus was Gutes tun. Nein, aus Liebe hat sie getan, weil das Herz voller Liebe war. Und Liebe ist das, worauf sogar dein Dackel reagiert. Liebe. Liebe ist das Größte. Jesus wusste, das ist eine Sünderin, ihr ist viel vergeben, sie ist gerettet worden und sie will was Gutes tun. Jesus kennt die Menschen. Gott kennt die Leute. Er beobachtet sie ganz genau und er lässt eine ganze Weile laufen. Der Herr nimmt die Leute nicht ganz so schnell. Weißt du, wir denken manchmal, komm her, lass dich taufen, komm, werde Mitglied in der Gemeinde, komm, arbeite gleich mit. Nein, langsam, warte. Warte, bis es soweit ist. Bis du soweit bist. Und alles andere ist nur Täuschung. Jesus wusste auch, Saul von Tarsus, dieser Fanatiker da, der wird irgendwann mal kommen, aber nicht jetzt, nicht heute. Lass ihn mal laufen, lass mal Wasser vom Berg fließen. Der verfolgte die Christen, aber mit der Zeit ist er reif geworden. Und Gott will reife Menschen haben, will mündige Menschen haben. Er wusste auch vom Zachäus. Er hat den Mann auf dem Baum gesehen. Zachäus, komm runter, ich muss in dein Haus einkehren. Der Herr Jesus wusste, wie der heißt und wo er wohnt und was er hat und was er nicht hat. Was er ist und was er nicht ist. Also dem Heiland können wir nichts vormachen. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns selbst nichts vormachen. So viele glauben am Schluss an ihre eigenen Lügen. Die belügen sich oder dann lassen sich von anderen was vorspielen. Nein, lass dich von Gott offenbaren, was und wer bin ich eigentlich? Dein Innenleben. Gott verändert das Herz erst, wenn wir bereit sind, an unseren Charakter ranzugehen, an unsere Persönlichkeit anzugeben. Der wusste, der Zachäus wird ein guter Geber werden eines Tages, aber zuerst einmal muss ich zu ihm kommen. Ich muss ihn zuerst verändern. Ich muss zuerst mal in seinem Leben, in seinem Haus einziehen. Und er wusste auch, dass diese Maria Magdalena 7 Dämonen hat, 7 Teufel, muss es vorstellen, dass sie eine Prostituierte ist. Und dass sie nach Liebe, nach Sinn, nach Lebensinhalt sucht. Sie wollte leben, aber diese Frau, wenn sie Jesus findet nachher, und sie hat Jesus gefunden, wird sie eine tolle Anhängerin sein, wahrscheinlich auch sogar eine der größten Evangelistinnen, denn am Ostermorgen bekommt Maria Magdalena diese Botschaft, der Herr ist auferstanden und der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Das Innenleben. Zuerst muss das Innenleben bei uns anders werden und Gott weiß, was bei uns alles passieren muss. Ihm kann man nichts vormachen, deshalb sei wahrhaftig vor Gott. Lüg Gott nicht an. Lieber Gott, ich danke dir. Hör den Zöllner dir an. Ich danke dir, dass ich das tue und dass ich das tue und dass ich das tue und dass ich das tue. Aber da passiert überhaupt nichts. Wenn du fromm betest, sag lieber wie dieser Zöllner, Gott sei mir Sünder gnädig. Gott wusste, dass Moses sein Volk liebte, obwohl er auf dem Thron der Pharaonen saß. Er wusste um seinen Eifer, um seinen Fanatismus. Gott wusste alles, aber zuerst musste er umgekrempelt werden. damit er wirklich der Befreier und der Führer Israels wird. Gott weiß, was in uns alles drinsteckt, aber das kann noch gar nicht so richtig geoutet werden, kann gar nicht so offenbar werden. Wir müssen sie erstmal reif werden. 40 Jahre vergehen im Leben des Moses, bis er soweit ist. Gott wusste, dass dieser Gideon in der Bibel ein streitbarer Held ist. Gott wusste aber, äußerlich ist er ein Feigling. Und deshalb, Gott sieht immer die Person an und Gott sieht das Herz an. Gott sieht den Menschen an und als der Engel zu Gideon kommt und sagt, du streitbarer Held, aber das ist alles andere als der streitbare Held. Er ist ein Feigling seinesgleichen. Versteckt sich, sobald er einen Midianiter vorbeilaufen sieht, macht er gleich in die Hosen. Verstehst du? Angsthase Nummer eins. Er ist ein Feigling. Aber er liebt Gott. Er liebt sein Volk. Er will was tun. Aber er ist nicht fähig. Und Gott sagt, du streitbarer Held. Du tapferer Held. Gott sieht immer das Innere. Und wenn Gott prophezeit und wenn Gott weissagt und offenbart einem was, dann sagt er immer, was man innen drin ist. Zum Petrus sagt der Herr Jesus, du bist ein Fels, auf diesem Felsen will ich die Gemeinde bauen. Und was war Petrus in dem Moment, als noch mit dem Heiland rumging und spazierte und Wunder wirkte und all dergleichen? Er war ein Waschlappen. Entschuldigung. Er war ein Waschlappen. Ich kenne diesen Menschen nicht. Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Aber gerade innen drin hat er den Herrn lieb gehabt. Deshalb urteile die Menschen nie nach dem Äußeren. Nach der Nasenspitze, nach dem Ohr, nach der Haarfarbe, nach der Größe. Du wirst dich täuschen und in die Irre gehen. Gott sieht nicht auf das Äußere, Gott sieht auf das Innere. Aber wenn das Innere stimmt, wird mit der Zeit auch das Äußere umgekrempelt. Und du siehst, beim Gideon war das so, beim Moses war es so, beim Paulus war es so, bei der Maria Magdalena war das so. Ja, Gott weiß, wer du bist, was du bist und wo du bist und wo du steckst. Er kennt alle deine Fehler. Bei ihm musst du dich nicht verstecken und dich verstellen. Sei wahrhaftig, wenn du zu Gott redest. Und sei wahrhaftig. Und in meiner Bibel heißt es, dem Aufrichtigen lässt Gott gelingen. Das heißt, ehrlich vor Gott treten und nicht etwas vormachen. Lieber Gott, jetzt habe ich alles gegeben. Wer weiß, ob du alles gegeben hast. Vielleicht ist nur 3/4 gegeben. Herr, ich habe alles getan, was ich tun sollte. Ich halte alle Gebote. Schau diesen reichen Jüngling an. Der Herr Jesus durchschaut die Menschen auf Anhieb. Er kennt, wenn das ein Prophet ist, der wüsste, was im Menschen drin ist. Gut, dass er nicht immer sagt, was drin ist. Erst wenn man sich länger mit dem Heiland abgibt, offenbart er Stück für Stück. Auf Anhieb wird er dir auch nicht gleich sagen, was mit dir los ist. Je mehr du mit dem Herrn Jesus zusammen bist, je mehr du mit ihm gehst, je mehr sagt er, was er von dir denkt und was er von dir hält und was in dir drin steckt. Er weiß, was in dir vor sich geht. Ins Geheime, im Stillen, im Verborgenen. Er weiß, das, was du niemand erklären kannst, nicht einmal dir selbst erklären kannst, das kann er dir erklären. Aber du musst Umgang mit Jesus haben. Mal eine ganze Weile mit Jesus gehen. Petrus, du bist ein Fels. Auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden es nicht überwältigen. Du warst so ein kleines Mädel. Überwältigt den Petrus. Ja. Gott weiß. Und er versteht dich. Weißt du, wenn du den Leuten versuchst, etwas zu erklären, die werden dich nicht für voll nehmen. Aber Gott kennt dich. Je länger du mit dem Heiland, mit dem Herrn Jesus, mit dem Heiligen Geist zusammen bist, desto mehr offenbart der Herr diese innere Verfassung, diese innere Haltung in deinem Leben. Alle unsere menschlichen Probleme geschehen zuerst einmal im Verborgenen. Kein Mensch weiß es, aber der Herr weiß alle Dinge. Er kennt uns von Ferne. Und das Wort ist noch nicht auf der Zunge. Verstehst, noch nicht ausgesprochen, noch nicht mal formuliert. Und schon kennt er den ganzen Zusammenhang, den ganzen Sachverhalt. So, das Innenleben ist ausschlaggebend für das äußere Leben, für die Wirklichkeit, für den Alltag. So stark wie du innen drin bist, so wirst du auch äußerlich. Auch wenn du jetzt schwach bist, gebrechlich bist, kränklich bist, wenn du vielleicht auf dem Boden liegst, niedergeschlagen, entmutigt. Weißt du, Gott will, dass du diese Probleme selber innen drin löst. Und in dem Moment, wo du diese Probleme gelöst hast, in dem Augenblick stehst du auf und beginnst aktiv zu werden im Sinne Gottes. Als Petrus dann bitterlich weinte, das war seine Wende. Das war seine Wende, als er bitterlich weinte und sagt, ach, ich Waschlappen, ich versage, ich niete. Er verfluchte sich selbst, heißt es in der Bibel. Als er sich selbst verfluchte, kam er zu sich selbst. Wir können uns selbst erst dann richtig an die Arbeit gehen, unsere Probleme lösen, wenn wir dann zum Heiland gekommen sind. Und der Herr Jesus dann fragt, Petrus, hast du mich lieb? Petrus, hast du mich lieb? Der Mensch funktioniert nur, wenn er sein Innenleben entdeckt hat. Von mir aus kann ich gar nichts tun. Ich wollte den Herrn verteidigen. Ich wäre sogar für ihn gestorben. Aber was ist passiert? Er versagt. Und in dem Moment, wo wir uns selber erkennen als Versager, äußerlich, ich kann nichts, ich kann mich noch so viel anstrengen, ich werde es nicht schaffen. Es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch deinen Geist, oh Gott. Deshalb, ich brauche den Heiligen Geist. Und ich werde heute auch ein Stück weit zu dem Thema kommen, wir brauchen den Heiligen Geist auch morgen über die innere Kraft, die von innen herkommt. So stark wie du im Geist bist, im Herrn bist, in seinem Wort bist, so stark wirst du wirklich draußen im Alltag. Du funktionierst erst, wenn du dich selbst entdeckt hast, wenn der Herr es offenbart hat, du streitbarer Held. Das glaubst nicht dabei, was der Herr sagt. Also der Gideon hat es nicht geglaubt. Du streitbarer Held. Herr, aber bitte, ich bin der Kleinste, der Jüngste. Mein Stamm ist das Geringste. Meine Familie ist die Kleinste, die einfachste Familie. Ich bin gar nichts. Doch, du bist ein streitbarer Held. Und deshalb baut der Herr den Glauben im Gideon auf. Wenn du etwas werden solltest im Reich Gottes, muss der Herr von innen anfangen, dich aufzubauen, dich zu motivieren. Du kannst was. Mit deinem Gott kannst du über die Mauern springen. Du kannst ein Missionar werden wie Paulus. Du kannst wie David mit dem Riesen aufnehmen. Du kannst wie Moses Israel führen. Aber zuerst einmal musst du in die Schule gehen bei mir. Du musst von mir lernen, spricht der Herr. So, du funktionierst und stehst dann auf deine eigenen Füße. Und wenn du das einmal entdeckt hast, wer ich bin und was ich bin und wo ich herkomme und wer mit mir ist, dann bist du plötzlich ein Selbstläufer. Da rennst und niemand kann dich halten. So wie dieser Elia, der hat frisches Brot und frisches Wasser getrunken. Und er ging in dieser Kraft Gottes 40 Tage, bis er zum Berg Gottes ankam. Niemand konnte ihn stoppen. Aber du musst erst mal dich selbst entdecken. Die meisten Leute, die Depression haben, die auf dem Boden liegen, die nicht mehr weiter können, die sterben wollen, die haben viel zu viel auf sich geschaut, auf das Äußere und nicht auf das Innere. Fang an, auf das Innere zu schauen. Und du wirst merken, plötzlich verfliegt die Depression. Plötzlich steht er auf und sagt, mit meinem Gott, was ich noch alles kann. So, entdecke dein Inneres. Entdecke die Kraft, die in dir drin steckt. Und in dem Moment, wo du das entdeckst, entdeckst du dich selbst, entdeckst du die Kraft Gottes in dir, entdeckst, wie Gott mit dir arbeitet, wie du ein Werkzeug Gottes wirst. Und der Heilige Geist ist dein Treibstoff. Verstehst du, dein Dynamit. Ihr werdet Kraft empfangen, ihr werdet Dynamit bekommen. Weißt du, ihr werdet platzen aus den Nähten, ihr werdet große Dinge tun. Es ist so wichtig, sich selbst zu entdecken. Wer bin ich? Nicht immer abgefüttert werden. Gott hat mir etwas gelernt oder gelehrt in meinen ganzen Hilfsaktionen, was ich gestartet habe. Ich habe tonnenweise Hilfsgüter nach Russland, nach Rumänien, nach Jugoslawien und was weiß ich noch hingebracht. Ich habe gedacht, ich muss Gutes tun, den Menschen helfen, unterstützen. Bis Gott mir etwas gelehrt hat. Da bin ich in Russland und dann sehe ich die Ungläubigen, die haben bepflanzt am Graben Karotten, weiden ihre Ziege dort, verstehst du, und schneiden Gras für den Hasen oder für die Hasen und dergleichen. Und dann sehe ich die Christen, die warten, bis jemand aus dem Westen kommt und Konserven bringt. So, und dann hat Gott zu mir gesprochen. Hilf den Leuten zur Selbsthilfe. Lehrt die Leute angeln. Gib ihnen einen Angelhaken, gib ihnen einen Regenwurm und zeig, wie man Fische fängt und wo man Fische fängt. Und Hilfe zur Selbsthilfe, das hat Gott mir gelehrt. Und genau das ist, was ich hier weitergeben möchte, auch für dein Innenleben. Du brauchst Hilfe zur Selbsthilfe. Warte nicht auf den lieben Gott, warte nicht auf Wunder. Du musst anfangen, selber mit Gott zu marschieren, als Selbstläufer, voll Heiligen Geistes werden und dann weitermachen. Deshalb hat Paulus in Ephesus, als er dort ankam, hat die Geschwister angeguckt. Der schnarcht, der schläft, der döst vor sich hin. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Ach, bitte. Von Jesus wissen wir, aber vom Heiligen Geist haben wir noch nichts gehört. Und weißt du, was dann passiert? Dann werden sie erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und das Wort Gottes breitete sich aus in Ephesus. Unaufhaltsam. Da wurde zuerst mal groß aufgeräumt, die ganzen Zauberbücher wurden verbrannt. Und die ganzen Zauberringe und Werkzeuge und Utensilien, die wurden zuerst mal raus entsorgt und dann breitete sich das Wort Gottes mit mächtiger Art und Weise aus, dass sogar die Schweißtüchlein, lese ich in Apostelgeschichte 19, sogar Paulus so die Taschentücher, dass sie sogar Wunder wirkten. Weißt du, der hat sich seinen Schweiß abgeputzt und gesagt, bete, leg das den Kranken. Nicht nur, dass man drauf gebetet hat, sondern leg das, wo ich gekämpft habe, wo ich gerungen habe, da wo die Kraft Gottes aus mir raus ist, leg das auf die Kranken, auf die Schwachen. Ich glaube, du solltest ein Taschentuch, mit dem du deine Tränen abgewischt hast. Dieses Taschentuch solltest du einsetzen, um Kranke zu heilen. Ohne Übertreibung. Weißt du, das ist deine Kraft, das ist aus deinem Herzen gekommen. Tränen kommen aus dem Herzen, nicht nur aus den Augen. Dein Schweiß für den Herrn. Das ist der Treibstoff, der Heilige Geist. Lass den Heiligen Geist wirken. Und du musst nicht danach schämen, so, ja, darf ich, das, ist das richtig? Weißt du, welcher der Geist Gottes treibt, welcher der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Auch in der Arbeit für Gott. Gott geht mit uns neue Wege. Er geht nicht diese alte, ausgetretene Trampelpfade. Das Innenleben. Dein Herz wird dir sagen, die Wahrheit. So, die meisten Leute tun für sich nichts. Die warten so wie der Ahab auf die Isabel, bis die kommt, bis die was macht. Weißt du, es ist heute so bequem. Der Geist der Isabel sitzt in der Christenheit tief drin. Der Geist der Isabel, leg dich ins Bett, Männle, ich mach das schon für dich. Verstehst du? Nein, jeder muss für sich selber kämpfen, für sich selbst arbeiten, sich selber sorgen, sich selber einsetzen, sich selber streiten. Auch wenn du Kind Gottes bist, du musst etwas selber tun, dein Hintern bewegen und aufstehen und hochspringen und laufen. Glaub nicht, dass der Herr dich tragen wird. Du musst laufen. Du musst laufen. Bete selbst, kämpfe selbst, glaube selbst. Du musst anfangen zu lieben. Warte nicht, bis der liebe Gott dir Liebe schenkt. Du musst anfangen, in kleinen Dingen Liebe zu üben. Fang an zu vertrauen. Zuerst mal dir selbst vertrauen. Wenn du dir selbst nicht vertrauen kannst, kannst du niemand anders auch vertrauen. Also wenn du dir selbst nichts zutraust, dann wirst du auch Gott nicht zutrauen und auch keine Menschen. Also verwirkliche dich selbst, was auch immer ist. Von innen her beginnt die ganze Reise deines geistlichen Lebens. Hab ein gutes Bild von dir selbst. Was nützt es, wenn du so jeden Menschen wunderbar siehst und die Natur bejubelst und bejauchst? Schau dich selber an. Was für ein Bild hast du von dir selbst? Ich bin eine Niete, ich bin ein Versager, ich elender Mensch. Verstehst du? Und solange du solche Bilder von dir hast, solche Imagebilder hast, du wirst nie was schaffen. Deshalb nimm die ganzen Bilder weg. Gott hat ja gesagt, du sollst dir kein Bildnis machen. Das ist eines der Gebote. Und was machen die lieben Christen? Die machen sich ein Bild von sich. Oh, ich bin unwürdig. Ich bin nicht wert der Gnade Gottes. Du bist wertvoll in den Augen Gottes, Bruder, Schwester. Gott hat dich erlöst. Jesus Christus hat sein Leben für dich gelassen. Du bist ein Königskind und du bist ein Priester Gottes. Also fang an, von innen her dein Äußeres aufzumöbeln. Hab ein positives Bild von dir. Gott liebt mich. Das ist der Mensch, den Gott gewollt hat. Schau in den Spiegel morgens, auch wenn du noch ungekämmt bist. Schau in den Spiegel und sag, oh Heiland, das bin ich. Gott hat mich gewollt. Er hat mich gewollt. Mich. Predige dich selber. Ermutige dich selbst. Die meisten versagen, weil ihr Innendienst nicht funktioniert. Ihr Innendienst. Weißt du, dein Innendienst muss funktionieren in dir selbst. Firmen versagen, wenn der Innendienst nicht funktioniert. Die Verwaltung. So, deine Verwaltung muss mit dir funktionieren. So wie du aufgebaut bist. Gott hat mich angenommen. Er hat mir alle meine Sünden vergeben. Dass du nicht jeden Tag da dir Gedanken machst, sind mir die Sünden wirklich vergeben? Dir sind sie vergeben. Amen. Und mehr nicht. Darüber wird man nicht mehr weiter diskutieren. So, dein Innendienst. Wenn du da versagst, versagst du auf der ganzen Linie, weil du innen drin nicht mehr stark bist, weil du nicht mehr motiviert bist. Sportler werden nur zu echten, wahren Sportler und Genies und leisten Gewaltiges, weil sie von innen her motiviert sind. Ich muss der Erste sein. Ich muss die Spitze erreichen. Ich muss. Ja, ich muss. So viele Menschen geben sich selber auf innen drin. Wenn du dich innen drin aufgibst, hast du schon verloren, bevor du verloren hast. Wenn du dich innen drin fürchtest, da hast du schon verloren. Innen drin passiert dein Aufstieg oder dein Niedergang. Innen drin in dir. So wie dein Innenleben ist. Wenn du deine Familie aufgibst und von deiner Familie nichts hältst, die deine Familie egal ist, wirst du dich wundern, was mit deiner Familie wird. Früher oder später, spätestens nach 14 Tagen, 3 Wochen oder 2 Jahren ist alle deine Familie flöten gegangen. Entschuldigung, aber das ist so. Die ist nicht mehr da. Oder wenn du in deinen Beziehungen versagst, aber bevor du äußerlich versagst, versagst du innerlich. Ich mag ihn nicht. Ich mag sie nicht. Verstehst du, oder was weiß ich? Wir schreiben innerlich ab. Wenn wir innerlich die Dinge abschreiben, haben wir verloren. Deshalb, wenn du etwas hast, deshalb sagt die Bibel, halte, was du hast. Wenn du eine Familie hast, halte deine Familie. Wenn du einen Freund, eine Freundin hast, halte deine Freundin. Wenn du, ja, Angst hast, dein Geld zu verlieren und so weiter, dann wirst du es verlieren. Aber wenn du sagst, ich werde alles tun, ich werde jeden Cent behalten, der Teufel wird nichts von mir kriegen. Verstehst du? Dann wirst du es auch behalten. Aber wenn du schon Angst hast, Hiob sagt, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Das steht in der Bibel, kannst nachlesen, was ich befürchtet habe. Dein inneres Leben ist wie eine Mauer. Da kannst du dich einbauen und einigeln und verstecken und dich schützen. Dein Inneres. Und in der Bibel heißt es, wer in Zungen betet, noch nebenbei ganz schnell, wer in Sprachen betet, der erbaut sich selbst. Weißt du, was das macht? Der baut eine feste Mauer um sich. Und je mehr du im Heiligen Geist bist, desto dicker und fester wird die Mauer um dich herum. Desto weniger kann der Teufel bei dir ausrichten. Mit Zweifeln, mit Ängsten und Sorgen und negativen Gedanken, mit Pessimismus. Alles, was lebt, hat ein Innenleben. Und deshalb achte auf dein Innenleben. Achte, wie du dich entwickelst. Also ich werde nie den Himmel erreichen. Verstehst du? Das ist schon ein dämonischer Gedanke. Ja, mit Gottes Hilfe wirst du den Thron Gottes erreichen, weil er es versprochen hat. Nicht bei deinem Wollen, sondern durch sein Vollbringen erreichst du das Ziel. Bei vielen ist das Innenleben unterentwickelt, verkümmert, verstümmelt und unterdrückt, was weiß ich, von wem auch immer. Und deshalb sind sie nicht mehr belastbar. Aber die, die auf den Herrn harren, die auf Gott vertrauen, die kriegen neue Kraft. Du kannst dich aufmöbeln und du kannst dich dressieren, und zwar durch die Kraft Gottes. So stark wie du innen drin bist, so belastbar bist du. Ach, weißt du, das schaffe ich mit Gottes Hilfe, Amen. Und dann gehst du weiter, legst den fünften Gang rein und gasst und fahrst durch. Du schaffst es. Ich komme von Rumänien zurück, damals in Stuttgart, das war so 1974, 75, so in diesem Dreh. Da fahre ich und dann sehe ich vor mir, die Unterführung ist voll Wasser. Denke ich, liebe Zeit, zurück geht's nicht, vorwärts. Ich muss nur vorwärts. Für mich gibt es nur einen Weg vorwärts. Und dann sagt mir eine Stimme, Johannes, leg den fünften Gang. Daher weiß ich, leg den fünften Gang und gib Gas. Leg ich den fünften Gang rein und gib Gas und fahre in das Wasser rein. Das Wasser spritzt, das Auto fängt an zu schwimmen. Aber plötzlich komm ich auf der anderen Seite wieder raus. Von dieser Tiefe. Weißt du, du musst vor Tiefen keine Angst haben. Du musst Glauben haben an dir selbst. Und dein Auto, was auch immer ist, ich wusste gar nicht, dass mein Auto schwimmen kann. Aber das ist ganz schön rübergekommen auf die andere Seite. Ich habe es überlebt. Und dann standen die Leute, wie sind sie da durchgekommen? Wunderbar. Und ich habe eines gelernt, schau nicht auf die Umstände, schau auf dich selbst. Und trau dir was selber zu. So viele Christen trauen sich nichts zu. Die trauen allem Möglichen. Die trauen der Regierung was zu, den Pastor oder den Geschwistern, aber die trauen sich selber nichts zu. Trau dir selber was zu. Ich krieg diese Stelle. Ich krieg diese Arbeit. Ich krieg diese Wohnung. Verstehst du? Du musst dir zutrauen. Es geschieht nach deinem Glauben, steht in der Bibel. Du kriegst es. Aber wenn du nicht glaubst, wenn du innen drin nicht motiviert bist, das kriege ich, die Stelle. Und wenn es nicht die ist, dann kriege ich halt eine andere, aber eine bessere. Wir müssen anfangen, an uns selbst zu glauben. Jesus sagt, glaubet an mich und glaubet an Gott. Das musst du richtig verstehen, was da richtig heißt im Evangelium. So stark, wie du innen drin bist, wie du es siehst. Und wir sollten anfangen, Möglichkeitsdenker zu werden. Dass wir einfach sehen, mit Gottes Hilfe können wir es schaffen. Du kannst normalerweise nicht, aber mit Gottes Hilfe, mit Gottes Kraft. Alles, was in deinem Leben passiert, es geht immer von innen aus. Oder gar nicht. Weißt du, von dem inneren Menschen. Der innere Mensch wird nach Römer 12 erneuert von Tag zu Tag. Und deshalb, du musst dich jeden Tag neu motivieren. Jeden Tag aufstehen und dann sagen, das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Halleluja. Jetzt geht's weiter. Auch wenn es nieselt und wenn es regnet und schneit und stürmt und hagelt. Es geht weiter. Du musst es den Befehl erteilen. Dein Inneres muss sagen, jetzt steh auf und jetzt gehst. Jetzt unternimmst etwas. Die inneren Erfahrungen, die sind ausschlaggebend. Egal, wie du die verarbeitest. Deshalb, wenn du Enttäuschungen erlebt hast, du darfst nicht an diesen Enttäuschungen hängen bleiben. Wir haben alle Enttäuschungen im Leben. Wir erleben alle Enttäuschungen irgendwo. Und wir dürfen an diesen Enttäuschungen nicht hängen bleiben. Lass dich erlösen, nicht nur von deinen Sünden, sondern auch von deinen Enttäuschungen. Wo du zu kurz gekommen bist, wo es nicht geklappt hat, wo es nicht funktioniert hat. Lass deine inneren Träume wieder lebendig. Erwecke deine Vision. Erwecke die erste Liebe. Erwecke das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Ja, das will der Herr. Finde heraus, was Gott von dir wollte. Ich weiß nicht, was er von dir wollte, aber ich weiß, was er von mir wollte. Und ich arbeite konsequent dran. Nimm diese Proklamationen. Die habe ich extra ausgearbeitet, habe mir die Mühe gemacht. Ich hätte auch für mich behalten können. Nein, aber ich habe es weitergegeben, damit du gebrauchen kannst, dass du dich jeden Tag neu motivierst. Ich motiviere mich selbst heute immer noch. Ich motiviere einfach. Einfach, ich sage mir selber irgendeinen Gedanken, das präge ich mir für heute ein. Morgen habe ich einen anderen Gedanken wieder. Das, was mir zu schaffen macht, das, wo ich Probleme habe, was nicht läuft, das mache ich laufend. Das bringe ich in Bewegung. So, gehorche deiner inneren Stimme und die ist ausschlaggebend. Sobald du die innere Stimme hörst, tu das. Gebrauche diese innere Motivation. Und die innere Stimme ist ausschlaggebend, die bestimmende Stimme für dein Leben. Die innere Stimme. Was du in deinem Inneren denkst, das bist du wirklich. Das bist du wirklich. Deshalb überleg einmal, was denke ich von mir? Weißt du, du möchtest gerne in jemand anderes Haut drinstecken. Nein, Gott hat in diese Haut dich reingesteckt. Gott hat dich so gemacht, wie du geworden bist. Klein, groß, dünn, dick. Spielt jetzt keine Rolle, aber das bist du. Und jetzt versuch aus deinem Leben das Optimale zu machen. Das, was du in deinem Inneren erlebst und wie du das verarbeitest, das sind die Schätze, die bleiben und die dann dein Leben ausmachen. Deshalb, auch wenn du krank bist, denk an das bisschen Gesundheit, das du noch in dir hast. Da ist noch nicht alles kaputt, da ist noch nicht alles verstümmelt, da ist noch nicht alles fehl. Nein, da gibt es noch gute Dinge und da fang an, für diese guten Dinge Gott zu danken. Diese Erneuerung, jeden Tag neu. Und je mehr du dich erneuerst, desto plötzlich bist du neu. Also wenn ein altes Auto, da wird ein Teil neu erneuert und da wird ein Teil erneuert und da wird ein Teil erneuert und da wird ein Teil erneuert, am Schluss hast du ein neues Auto. Durch die Erneuerung. Verstehst du, am Schluss ist das Auto neu. Durch die ganzen Ersatzteile, was erneuert wird. Und deshalb fang an, dein Leben zu erneuern, in kleinen Dingen. Heute wird das erneuert, morgen jenes. Und am Schluss bist du ein ganz neuer Mensch. Viele Christen denken, bekehrt und ich bin eine neue Schöpfung. Halleluja, das Alte ist vergangen. Ich bin eine neue Schöpfung. Dann preisen sie. Aber in meiner Bibel heißt es, ein Neues ist im Werden. Das braucht seine Zeit, bis ich total erneuert werde. Da muss die Hand erneuert werden, da muss der Fuß erneuert werden, da muss der Kopf erneuert werden, da müssen die Augen erneuert werden. Da muss Stück für Stück in meinem Leben erneuert, auch geistlich meine ich. Meine Gedanken, mein Wille, meine Gefühle müssen erneuert werden. Aber die meisten Leute, und das ist das Traurige, wenn ich so Christen angucke, die lassen sich gehen. Das ist das Schlimme dabei. Da kannst beten, so viel du willst, kannst motivieren, so viel du willst, kannst predigen, so viel du willst. Die lassen sich gehen. Die machen nichts. Die bewegen sich nicht. Und dann wundern sich, wenn es bei ihnen nicht klappt. Und am Schluss sehen nur noch Fratzen und nur noch den Teufel. Und haben sie nur noch Ängste. Erneuerung passiert innen drin. Ich muss Hand anlegen. Flüget ein Neues. Weißt du, jetzt hat es nicht geklappt. Aber morgen klappt es. Ich beginne wieder ganz neu die Dinge umzudrehen, zu bearbeiten. Erneuerung, deine inneren Uhr. Weißt du, so viele Leute lassen es nicht gehen. Die bleiben im Bett, die stehen gar nicht mehr auf. Warum? Weil da ist nichts mehr, was sie anspornt, was sie treibt. Der Heilige Geist ist ein Geist, der uns bewegt. Der sagt, raus, heute ist der Tag. Jetzt wollen wir Taten tun. Jetzt wollen wir gewisse Schritte tun. Jetzt wollen wir auf dies und jenes zugehen. Jetzt wollen wir was unternehmen. Das muss ich aber alles von mir aus unternehmen. Von meinem Inneren. Von meinem Geist her. Gott kann dich nur erleuchten. Kann dir nur Gnade schenken, dir was offenbaren, wenn du bei dir selber anfängst. Ein ganz großes Problem bei Christen, so wie du innen bist, so bist du auch draußen, ist die innere Ruhe. Die sind innerlich so unruhig, so nervös. Weißt du, entweder tun sie gar nichts oder tun zu viel. Von einem Extrem zum anderen. Wir sind Pendler. Weißt du, von einem Extrem zum anderen. Die innere Ruhe, das ist die wahre Ruhe. So, dass du dich hinsetzt und ganz ruhig bist und dann sich deine Gehirnzellen regenerieren. Unsere Gehirnzellen regenerieren sich, wenn wir ruhig sind, zur Ruhe kommen. Wenn wir den Frieden Gottes in uns aufnehmen und aufsaugen. Weißt du, du brauchst diesen inneren Frieden, dass du dich mal im Schaukelstuhl hinsetzt, die Sonne genießt und sagst, oh Vater, ich danke dir, dass ich dein Kind bin. Weißt du, ich könnte noch vieles tun, aber ich gehöre dir. Und dann freust du dich an der Gegenwart Gottes. Das innere Leben ist es, was dir erst Lebensqualität gibt. Das innere Leben, der Friede Gottes und dem Folge Gottes ist noch eine Ruhe vorhanden. Das ist nicht nur der Sabbat, irgendwie ein freier Tag. Nein, du solltest den ganzen Tag, die ganze Woche, den ganzen Monat, das ganze Jahr freie Zeit haben. Weißt du, nicht nur, dass du nichts tust, sondern du bist frei. Und nur der Freie ist kreativ. Der freie Mensch. Das innere Leben verändert dein Leben. Wie heißt es in Römer Kapitel 2, Vers 29? Zum Volk Gottes gehört nicht, wer äußerlich Jude ist, sondern wer innerlich ein Jude ist. Weißt du, ich habe euch die Geschichte erzählt von diesem frommen Juden, der so Kohen, also ich komme aus der Priesterlinie, und dann in die Schweiz schickt er da sein Blutstropfen, ein paar Blutstropfen hin und lässt untersuchen, ob er ein echter, waschechter Jude ist. Und die stellen fest, er kommt von den Wikinger. Verstehst? Katastrophe. Der wird das Wort Jude nicht mehr in den Mund nehmen. Ich bin ein echter Jude. Und hier sagt Paulus, wer ist ein echter Jude? Es kommt nicht darauf an, dass er an seinem Körper beschnitten wurde, sondern dass es sein Herz beschnitten ist. Das ist, was einen Menschen ausmacht. Das innere Leben, dein Herz beschnitten, dein Herz verändert. Denn vor Gott zählt nicht die Beschneidung nach dem Buchstaben des Gesetzes, sondern die Beschneidung, die durch den Geist Gottes geschieht. Weißt du, du brauchst eine Gehirn- und eine Herzoperation. Du brauchst einen neuen Geist, einen neuen gewissen Geist, und du brauchst ein neues Herz. Das steinerne Herz muss aus dir raus. Und erst wenn das steinerne Herz entfernt ist, dann bist du ein Mensch der Liebe, der Güte, der Freundlichkeit, der Barmherzigkeit. Und wenn du diesen neuen gewissen Geist hast, die meisten Leute wissen gar nicht, was das ist. Nicht nur, dass sie ein neues Herz haben, ich brauche einen neuen Geist auch. Deshalb auch unser Geist soll erneuert werden. Dann lese ich noch weiter hier, Römer 2. Der wahre Jude ist der, der nicht bei den Menschen Anerkennung sucht, sondern bei Gott. Das ist das Innenleben. Die Anerkennung bei Gott. Bei Gott die Ehre suchen. Also nicht nur, der nach dem Gesetz alles schriftlich hält und so weiter. Bei Gott zählt nicht das Sichtbare. Bei Gott zählt das Unsichtbare. Das, was hier innen drin sich vorgeht und abspielt. Das Unsichtbare. So wie du innen drin denkst, fühlst, willst oder nicht willst. Egal was. Weißt du, hier drin passiert das Entscheidende, nicht auf dem Papier. Gott sieht das Herz, nicht die Masse und die Menge. Ich weiß, du kannst viel tun, du kannst dich kaputt machen in der Menge der Arbeit, was du tust. Das Entscheidende ist, tust du das mit dem Herzen, tust du das von innen her. Gott schaut nicht auf die Äußerlichkeiten. Äußerlichkeiten täuschen. Aber weißt du, Leute können sich so feststellen, wie diese Gebioniter hier mit trockenem Brot und was weiß ich, ich komme von weit her. Nur die innere Veredelung ist es, was zählt, was uns adelt. Diese innere Reife, das macht uns edel, die innere Reife. Nicht wie äußerlich, wie stattlich gewachsen, aber innen drin hast du ein Brandmal, so wie dieser Absalom, der Sohn Davids. Weißt du, schöner Mann, wunderbare Haarpracht, bräunlich, alles perfekt, aber innen drin hat er ein Brandmal. Und er rebelliert gegen seinen Vater, will ihn von dem Thron stürzen. Das ist Absalom. Du kannst äußerlich sehr schön sein, perfekt sein, aber innen drin ist irgendetwas, eine Verletzung, eine Wunde, die nicht geheilt ist. Und die macht dir zu schaffen. Die bringt dich unter Druck, unter Spannung, versetzt dich. Deshalb ist es nicht ausschlaggebend, wie äußerlich du bist. Und dann, als er dann dieser Absalom am Baum hängt und der Joab ihn ersticht, dann sagt David, wäre ich bloß für dich gestorben, mein Kind. Verstehst du, der hat als Kind wahrscheinlich Verletzungen irgendwo bekommen. Diese Verletzungen in der Kindheit, die nehmen wir mit ins Alter. Und so viele haben so vieles Negative erlebt. Ich werde morgen darüber sprechen. Und vielleicht auch am Sonntag, wenn ich morgen nicht fertig werde. Also ist es so wichtig, wie sieht unser Inneres aus? Es ist so wichtig, dass du innen drin bereinigt, dein Leben bereinigt hast, in Ordnung bist, dass du unter dem Segen Gottes stehst, dass du innen drin im Willen des Herrn bist. Wie bist du innerlich drin? In deiner inneren Verfassung. Weißt du, äußerlich kannst du so viel vorspielen. Keep smiling, die Zähne zeigen, dann bist du wunderbar. Verstehst du das? Und dann denkst du, der ist so glücklich, der ist so friedlich, der und so weiter, aber innen drin rumort es und spannt es. Und innen drin ist Hass und Niedertracht und Verachtung anderer Menschen. Da kommst du dir besser vor wie dieser Pharisäer. Ich danke dir, Gott. Ich danke dir, dass ich nicht so bin. Und weiß nicht, dass du elend bist. Und dass du dann von der Gebetsstätte nach Hause gehst und dass bei dir gar nichts passiert. Weißt du, innen muss denn was passieren. Nicht äußerlich, dass da jemand umfällt oder Handstand macht. Verstehst du? Mensch, was war da los in der Gemeinde? Nein, innerlich. Da gehst du nach Hause, Kopf geneigt und sagst, danke, du hast zu mir geredet, Herr. Mir ist etwas groß geworden. Jetzt verstehe ich endlich mal, jetzt blicke ich durch. Innen drin Das muss passieren hier. Und nicht nur diese fromme Dünkel, nur in dem Kopf etwas. Das Volk Gottes sollte einfach zurückkommen zu der Innerlichkeit. Ich bin eigentlich froh, dass die Nichtchristen, die Heiden, Atheisten sagen, Religion ist Privatsache. Und es muss Privatsache werden. Eine persönliche Sache meiner eigenen Person. Meine Sache muss es werden. Nicht der Sache der Kirche, nicht die Sache der Gesellschaft, nicht die Sache, dass es von oben wird, bestimmt wird. Weißt du, heute möchten wir auch Staatsreligion haben, dass von oben alles bestimmt wird. Nein, der Glaube an Jesus Christus ist eine Privatsache. Zu Hause in der Kammer, hinter verschlossenen Türen. Dort spielt sich das alles ab. Du bist das, was du innerlich bist und nicht, was du äußerlich bist. Du bist das, was du privat bist, in der Freizeit bist. Zu Hause, in deiner Wohnung, so wie du da bist. Weißt du, ich bin Christ. Das Etikett stimmt, aber der Inhalt nicht. Weißt du, es ist nicht um das Etikett, was da draus aufgeklebt wird. Du kannst so vieles draufkleben, was da alles drin ist, aber was ist wirklich drin? Der Inhalt. Was ist in deinem Herzen, in deinen Gedanken, in deiner Einstellung? Was ist in deinem Bekenntnis drin? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, obwohl er da auf dem Boden liegt und sich rollt und wälzt und nicht mehr weiter kann und sich kratzt von Geschwüren. Das Bekenntnis, weißt du, du kannst viel vorspielen, aber dieser Hiob bekennt und dieses Bekenntnis hat sein Leben verändert und verwandelt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der Inhalt, was ist auf deinem Konto? Verstehst? Du kannst viel erzählen, wie reich ich bin. Und das sollst du wissen, das ist deine persönliche Sache. Das geht dich an und das geht niemand was an, was auf deinem Konto ist. Aber du musst wissen, was da drauf ist, damit du leben kannst. Und du kannst nicht leben, wenn du nicht weißt, was ich habe. Verstehst du, manche Leute, die prüfen es gar nicht nach. Oh ja, der Zahltag. Und sie leben über ihre Verhältnisse und wundern sich dann. Wir haben so viele fromme Angeber. Gott möge uns helfen, dass wir nicht selber solche Angeber werden. Die Menschen legen großen Wert auf Anerkennung, dass sie nach außen hin glänzen, den äußeren Schein, aber der äußere Schein trügt. Wie schreibt Paulus an den Timotheus? Sie haben den Schein eines gottseligen Lebens, aber die Kraft verleugnen sie. Die Kraft. Und das waren die Pharisäer. Sie hatten den Schein eines gottseligen Lebens. Überall hast du sie gesehen. Oh, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Beten und so weiter stehen an jeder Kreuzung oder was sie auch immer machen. Aber innen drin, eine Mördergrube, innen drin voller Totengebeine, innen drin Hass, Rassismus, verstehst du? Gott, ich danke dir, dass ich kein Heide bin, das sind alles Schweine. Gott, ich danke dir, dass ich keine Frau, als Frau nicht zur Welt kam, ich danke dir und so weiter. Du weißt ja, was sie alles gebetet haben in ihrem 18er Gebet. Äußerlich so fromm, aber dann lässt er den Nächsten das in seinem Blut verbluten. Und nur der Samariter, der Ausländer kommt vorbei und sagt, was fehlt dir, was kann ich für dich tun? Der hat nicht gebetet, der Samariter. Der Samariter hat nicht nötig gehabt zu beten, aber der hat nötig gehabt zu helfen. Und wer war sein Nächster? Der, wo geholfen hat. Der, wo was getan hat. Es reicht nicht aus, nur äußerlich gut zu sein, nur so theoretisch gut zu sein, der Tradition nach. Ich bin ein Reinrassiger, verstehst du? Und da stammst du derweil von den Wikinger ab. Weißt du, es reicht nicht aus, nur einmal gut gewesen zu sein. Wir müssen jeden Tag ringen und kämpfen. Deshalb erneuert euch jeden Tag, dass wir besser werden. Jeden Tag edler werden. Und nicht nur, dass ich war einmal voll Heiligen Geistes. Was bist du jetzt? Ein Gottloser. Weißt du, alle Gottlosen, die waren mal mit Gott verbunden. Die waren mal Kinder Gottes. Die haben mal Gott geliebt. Und dann haben sie Gott den Rücken gekehrt. Und vergessen, diesen Bund zu erneuern. Wir müssen den Bund mit Gott jeden Tag neu erneuern. Und dann werden wir erst reif und wachsen. Viele behaupten nur, dass sie gut mal waren, aber jetzt sind sie schlecht. Jetzt sind sie verloren. Jetzt sind sie eigentlich verdorben, weil sie nicht aufgepasst haben. Viele berufen sich auf ihre Väter. Wir haben Abraham zum Vater. Vergiss es. Was nützt der Abraham als Vater? Was hat Johannes der Täufer gesagt, die Axt ist schon an die Wurzeln gelegt. Passt auf, ihr werdet bald abgehauen. Es nützt nichts, dass wir uns auf unsere Gründungsväter berufen, auf unseren Pastoren, auf unsere Ältesten. Nein, was sind wir jetzt? Die meisten guten Könige hatten schlechte Söhne. Stell dir mal vor. Lies mal die ganze Chronik und die Könige 1 und Könige 2. Die schlechten Könige hatten gute Söhne und die guten Könige haben schlechte Söhne gehabt. Das ist die Geschichte. Man kann einen weisen Vater haben und der Sohn ist dumm, weil der nichts gelernt hat. Mein Vater weiß, mein Vater ist ein weiser, ein kluger Mann. Man muss innerlich selbst gut sein, weise sein, reif sein, mündig sein. Unser Leben muss mit unser Leben muss mit Gott übereinstimmen auf der einen Seite, mit uns selbst, und dann wird es auch mit der Umwelt übereinstimmen. Und so wie du innen drin bist, wenn du innen drin rein bist, wirst du auch äußerlich rein sein. Bist du innerlich schön, wirst du auch äußerlich gucken, dass du nicht in Lumpen rumläufst. Weißt du, es ist keine Sünde, und ich möchte die Wahrheit sagen, es ist nicht keine Sünde, gepflegte Sachen zu tragen. Verstehst du? Weil vielleicht hast du nicht mehr. Und so weiter. Und sei froh, dass du wenigstens geflickte Sachen, gestopfte Socken hast. Aber du hast wenigstens Socken, läufst nicht barfuß. Aber es ist eine Schande, dass man, wenn man sich gehen lässt. Das ist aber, stimmt mit innen drin. Wenn du innen drin perfekt bist, wirst du auch äußerlich perfekt sein. Dann musst du dich nicht mehr anstrengen, ein Pharisäer zu werden. Gott wird dir dabei helfen, wenn dein Inneres übereinstimmt. Und deshalb, schau nicht auf das Paket, sondern guck, was innen drin ist. Nicht nur, was draufsteht, was auf der Verpackung steht, sondern da kann so viel Verlogenes draufstehen. Schau, was da drin ist. Ist da die Wahrheit? Ist da das Echte? Nicht, was einer glaubt, sondern was einer wirklich ist, was einer wirklich tut, wie einer wirklich lebt. Das ist ausschlaggebend. Und die Juden glaubten, wir sind die reine Rasse. Wir haben das richtige Wissen. Wir haben das Buch. Wir haben die Bibel. Wir haben die Gebote. Und dann verachten sie andere. Und du siehst innerlich, die sind Spötter. Und die Bibel sagt, sitzt nicht da, wo die Spötter sitzen. Wenn du die anderen verachtest, bist du ein Spötter. Sie glaubten, die richtigen Eltern zu haben, richtige Menschen zu sein. Und das bringt zum Sektierertum. Wenn du glaubst, du bist jetzt richtig. Nein, du arbeitest an dir, jeden Tag neu. Musst dich neu entdecken, neu verwirklichen. Nicht Worte machen das Leben aus, sondern das Ausleben der Worte. Das Ausleben der Worte. Und weißt du, mir machen manchmal Bibelstellen zu schaffen, die ich ausleben muss, die ich verwirklichen muss, die machen mir zu schaffen. Nicht, die ich nicht verstehe, sondern die von mir was fordern. Die sagen, mach du das, mach das und mach jenes, verwirklich das. Der reiche Jüngling, weißt du, die Gebote, die halte ich von Jugend an. Was nützt es, wenn du die Gebote hältst und das Wichtigste nicht tust, worauf es ankommt, dass du dich löst von dem ganzen Plunder, da wo du gebunden bist. Er glaubte, ich bin gut, ich bin recht, mein Herz ist richtig. Aber Jesus sagt, junger Mann, sie hängen am Geld, sie hängen am Besitz. Und das sieht man gar nicht. Verstehst du, die Bibel hat nichts gegen Reichtum, nur nebenbei. Die Bibel hat nichts gegen Reichtum, aber wenn das Herz dran hängt, Bismarck hat einmal gesagt, arm sind die Leute, die nicht mehr haben als nur Geld. Arm sind diese Leute. Die hängen dran. Deshalb, du kannst alles haben. Paulus sagt, mir ist alles erlaubt. Ich kann alles haben, aber nicht alles frommt und nicht alles bessert mich. Und zwar von innen her. Und manches verdirbt einen, wenn es in deinem Leben hineinkommt. Ich werde nie vergessen, als die Rumänen kamen, die kamen massenweise. Wir hatten da extra rumänische Gottesdienste angesetzt und wir mussten... Ja, durch meine Gemeinde sind in einem Jahr mal, ganz am Anfang, als die Mauer fiel, oder kurz nachdem drüben die Mauer fiel, bei denen, fast 1000 Rumänen kamen durch die Gemeinde. Wir haben manchmal zweimal im Monat Taufen gehabt, mit den Rumänen. So, und immer wieder habe ich eines beobachtet, plötzlich, da kommt einer, und je frömmer einer ist, Bruder, mal tut es, wir müssen jede Woche Abendmahl mit Fußwaschung haben. Ja, bitte, kann man, wenn ich könnte jeden Tag Abendmahl mit Fußwaschung haben, wenn ich wollte. So, aber muss ich auch nicht. Wir müssen das. Also Bruder, beruhige dich, sei froh, wenn wir einmal im Monat haben. Das reicht vollkommen. Wenn du es richtig machst, es reicht einmal im Monat, ist okay. Abendmahl mit Fußwaschung. Jetzt muss ich jemanden vom Bahnhof abholen, da auf der anderen Seite vom Bahnhof, da sehe ich, und was macht unser Bruder? Verkauft Zigaretten. Verstehst du, der jede Sonntag Abendmahl mit Fußwaschung haben wollte. Und dann habe ich den zur Rede gestellt. Ich habe gesagt, Bruder, ich habe dich unterwegs gesehen, wie du Zigaretten verkaufst. Und jetzt bist du so fromm und willst jeden Sonntag Abendmahl mit Fußwaschung haben. Und dann kam noch einiges raus. Der fuhr mit dem Auto, das Auto war nicht versichert und nicht angemeldet, richtig. Irgendwo Nummernschild geklaut und dann ein Auto gefahren. Verstehst? Jeden Sonntag Abendmahl mit Fußwaschung. Leb korrekt. Das ist es. Er sagt, Hortmann, du kriegst gar kein Abendmahl mehr. Ich habe ihn sogar vom Abendmahl ausgeschlossen, weil er krumme Sachen gemacht hat. Dann hat er auf der einen Seite von unserem Staat Sozialhilfe kassiert, und zwar nicht wenig. Und dann hat er noch schwarz gearbeitet und schwarz Zigaretten verkauft und vieles andere mehr. Geschwister, das Leben muss übereinstimmen. Dann können wir Sprüche machen. Und dessen Leben übereinstimmt, der wird keine Sprüche machen. Der wird kein Theater spielen. Der wird zittern und Gottesfurcht haben, dass er ja das Ziel erreicht, dass er ja schafft, verstehst du? Man hat so vieles schon erlebt im Laufe der Jahre, auch als Kind Gottes. Pharisäer, der betet und er will jeden Sonntagabend mit Fußwaschung. Und das Leben stimmt vorne und hinten nicht. Weißt du, vieles ist nur äußerlich. Und denkt, man kann äußerlich, ja, und dann kommt meine Frau noch rein und sagt, Bruder, mal tut es, dieser Bruder, der gerade Atmung und Fußwaschung jeden Sonntag haben wollte, der verprügelt draußen seine Frau. Bitte greift ein. Verstehst du? Und dann habe ich gesagt, mal, man schlägt seine Frau nicht. Eine Frau ist ein Geschenk Gottes und schlägt nicht. Und da verprügelt seine Frau, weil sie nicht gespurt hat, weil sie was nicht gemacht hat, was sie ja wollte. Weißt du, das wollen gute Christen haben. Jeden Sonntag Atmung mit Fußwaschung. Die Frau verprügeln, Zigaretten verkaufen und schwarz fahren, Sozialhilfe, unseren Staat betrügen. Und Geschwister, das Leben muss stimmen. Deshalb, ich pfeife auf die frommen Christen, die religiös sein wollen und nur den Schein haben möchten. Weißt du, dass sie Atmen und Fußwaschung jeden Sonntag bekommen? Das Herz muss stimmen. Das Leben, das öffentliche Leben wird sich von selbst einrenken. Wenn das Herz richtig ist, du wirst automatisch gut sein, automatisch dein Privatleben regeln. Da wirst du plötzlich auch draußen Löwe sein und nicht nur Maus, verstehst du, zu Hause. Draußen wirst du dann das Leben ausleben. Aber viele leben mit einer Maske, einer religiösen Maske, führen ein Doppelleben am Sonntag und am Werktag. Lass uns wahrhaftig werden, dass wir... Da bin ich unter dem Tito noch in Jugoslawien und ein paar Geschwister sitze ich im Auto, wir können im Auto frei reden, werden wir nicht abgehört. So, und dann sage ich, wie macht ihr Jugoslawien hier im Auto mit eurer Regierung? Die sind ja alles Kommunisten. Dann sagt der Bruder Matudis, wir tun den Blinker rechts raus und fahren links. Den Blinker rechts raus und fahren links. Und genau so machen viele Christen, tun den Blinker raus, nach rechts und fahren links. Benehmen sich anders, als sie sagen. Als sie denken, als sie bekennen. Es gibt so viel versteckte Entschuldigung und Ausrede, was unter der Maske steckt. Verstehst du? Wir spielen, wir sind nicht wahrhaftig. Da ist so viel Schminke. Und ich sagte, ich will ein paar heilige Kühe schlachten heute Abend. Weißt du, es gibt so viel Tarnungen, religiöse Tarnungen. Leute, die laut sprechen, die einen übertönen und so weiter, die sind verletzt, die wollen wichtig nehmen. Dann lachen sie laut und reden laut und so weiter, stellen sie gleich im Mittelpunkt, dass alle sie hören, dass man sogar bis auf die Straße sie hört. Lautes Reden. Es gibt so viele Heuchler. Und weißt du, die Heuchler reden von Erweckung. Bruder Maduro, wir brauchen Erweckung, wir müssen erweckt werden. Weißt du, wer erweckt werden muss? Ich selber. Ich muss erweckt werden. Ich muss wach werden. Weißt du, die reden, dass die anderen sich bekehren sollen, dass die anderen in die Gemeinde kommen, dass die anderen sich verändern. Nein, ich muss mich verändern. Und dann haben wir Erweckung. Alle, die von der Erweckung reden, ich glaube kein Wort ihnen. Ich muss erweckt werden. Ich muss vom Geist Gottes gepackt werden. Ich muss brennen. Dann brennt die ganze Stadt, wenn ich brenne. Veränderung soll passieren. Und bei den anderen, bei der Welt. Die sollen kommen und merken, wir in der Gemeinde, wir sind richtig. Wir sind die wahre Gemeinde. Verstehst du? Und das ist Erweckung, wenn die dann uns akzeptieren. Nein, wir müssen erweckt werden und nicht die anderen. Deshalb, Religion ist eine Privatsache. Ich komme mehr und mehr zu diesem Punkt. Der Glaube ist eine Privatsache, spielt sich zu Hause in meinem persönlichen Leben ab. Also die Ungläubigen. Vielleicht sind die Ungläubigen viel gläubiger als die Gläubigen. Ja, ich werde nie vergessen, nach Perm, als ich dort nach Perm fuhr und dort einen Mann kennenlernte, den ich durch jemand anders kennenlernte, der hat mich zu dem Mann gebracht und der sagt, weißt du, ich bin so kuriert von Gott, ich bin so kuriert von Gott. Ich wollte da den Leuten helfen und da komme ich in ein Waisenhaus, einige hundert Waisenkinder, der Sowjetstaat ist zusammengebrochen und dann komme ich rein zu diesem Heimvater, vollgequalmt, die ganze Bude vollgequalmt und so weiter und der tut Gutes. Und ich war so entsetzt. Und Gott hat mich bekehrt in dieser vollgequalmten Bude. Dann hat er gesagt, sie rauchen so wie ein Schlot, sie rauchen so und so weiter. Dann sagt er, guter Mann, Sie sind Christ, Sie sind Amerikaner, Sie leben im Westen, Sie haben alles, was Sie brauchen. Weißt du, hier diese Kinder, die liegen in ihrem eigenen Kot. Der Staat kümmert sich nicht mehr um die Kinder. Wissen Sie, ich bin der Heimvater, der Heimleiter gewesen, als der Staat zusammenbrach, alle anderen sind abgehauen und ich bin übrig geblieben. Und ich kann diese armen Seele nicht allein lassen. Und wissen Sie, was ich mache? Tagsüber arbeite ich hier und nachts gehe ich stehlen, damit die Kinder was zu essen haben. Und jetzt müssen Sie nicht mich ausschimpfen, dass ich so voll qualme alles. Weißt du, ich bin nervös. Und dieser Bruder hat gesehen, dieser Atheist ist christlicher als manche Christen. Der sorgt um die Kinder. Die anderen haben die kleinen Kinder, die weißen Kinder, behinderte Kinder vor allem, die nichts können, in ihrem Dreck stehen gelassen und sind abgehauen. Und weißt du, was dieser Bruder gemacht hat? Der hat eines dieser Kinder aus dem Heim adoptiert, als seine Tochter, und mit nach Amerika genommen. Sie hat einen Kopf gehabt, keiner konnte, also keine Hilfe dort erlebt und erfahren, aber der war so begeistert, wenn dieser Atheist so viel für die Waisenkinder tun, muss ich auch was tun. Und er sagt, könnten Sie mir dieses Kind geben, ich adoptiere dieses Mädchen. Und dieses Mädchen ist heute seine Übersetzerin, ist adoptiert worden und durch die Operation wiederhergestellt, so dass sie wieder als Mensch existieren kann. Du siehst also, was ein Atheist bewirken kann, kann einen Christen was vormachen. Ich sage nur die Wahrheit. Lasst uns nur daran achten. Weißt du, und wie, der muss sich bekehren, diese Außenstehende. Nein. Lügner reden groß von der Erweckung und lügen weiterhin. Jesus spricht von diesen übertünchten Gräbern der Pharisäer. Innen stinkt es. Puh. Und da schnappen sogar die Würmer nach Luft. In dem Brief an Sardes, Offenbarung Kapitel 3, Vers 1, sagt der liebe Gott, ich kenne deine Werke und du hast den Namen, dass du lebst und du bist tot. Furchtbar. Und du bist tot. Ich kenne dich. Du hast den Namen, dass du lebst. Was für einen Namen tragen wir? Für ein Etikett. Weißt du, sind wir nur künstliche Kopien von irgendeiner anderen Kopie? Oder sind wir Originale? Und du wirst erst ein Original, wenn du zu dir selber kommst. Wenn du echt wirst, wahrhaftig wirst, wenn du dein Innenleben entdeckst. Kopier niemand. Spiel niemand was vor. Ich hab wieder dich. Du hast den Namen, dass du lebst. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, guck mal, das sagt der Christen. Das sind nicht die Heiden, die erweckt werden müssen. Das sind Christen. Eine Gemeinde in Sardes. Glänzen wir nur ein bisschen? Oder ist die Herrlichkeit Gottes wirklich bei uns? Weißt du, wir können uns so polieren, dass wir glitzern. Aber haben wir die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben? Sind wir echt? Oder spielen wir nur die Echtheit? Erst das Innenleben macht uns echt. Wenn du hier innen drin wahrhaftig bist, in deinem Privatleben, zu Hause, in deiner Freizeit, und ausschlaggebend eigentlich von deinem Christsein ist, was machst du in deiner Freizeit? Nicht, was du während der Arbeit machst, da musst du deinem Chef dienen, der Firma oder wem auch immer. Aber was machst du in deiner Freizeit? Das macht dich aus, was du in deiner Freizeit machst. Gott ist sehr kritisch hier mit seinem Volk, mit seinen Kindern, mit seiner Gemeinde. Du hast die Fassade, die Maske, die fromme Tarnung, aber bist ein Heuchler, bist tot, Gemeinde in Sardes. Weißt du, so viele spielen was vor, ich bin so christlich, aber dann schnattern sie wie die Gänse. Hast du das gehört, hast du das gesehen? Und dann wird über den anderen geredet. Verleumdung, Verachtung, Kritiksucht, Rassismus, Nationalismus, was weiß ich auch alles. Spaltung im Leib Jesu Christi, Kritiksucht, Besserwisserei. Ich bin besser, ich bin edler. Und manche denken, das merkt niemand, aber Gott merkt, dass wir stolz sind und Standesdünkel haben und uns über andere erheben und glänzen wollen, besser als die anderen. In der Bibel sagt, wenn wir groß werden möchten, müssen wir ganz klein werden. Gar nichts. Der Größte unter euch ist euer Diener. Der Kleinste, dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Deshalb, das Innenleben passiert bei uns, indem ich demütig bin, mir nichts mehr einbilde. Wenn du genau dein Leben anguckst, hast du keinen Grund zur Einbildung. Du kannst nur demütig sein, Gott, was ich bin ich allein aus Gnaden. Ich habe es nicht verdient. Gottes Augen sind wie Feuerflammen. Er hat mich durchschaut, mich entlarvt. Und wenn einer mal Erweckung braucht, das bin ich. Ich bin der, der Erweckung braucht. Und deshalb bete für mich, dass ich Erweckung bekomme. Nicht, dass die Welt erweckt wird. Weißt du, große Erweckungskonferenzen. Die Konferenz muss bei mir stattfinden für Erweckung. Tut mir leid, dass ich das sage. Dass du nicht mehr schlafen kannst und dass du nicht mehr sagst, oh Gott, das bedrückt mich, dass ich bete zu wenig, ich glaube zu wenig, ich liebe zu wenig, ich diene zu wenig. Ich mache schon viel, aber das ist alles nur, vielleicht nur berufsmäßig. Wir sollen auch außerhalb von unserem Beruf Gott dienen. Gott sieht, wie jeder nur an sich denkt, vom Volk Gottes, und nur seinen Vorteil sucht. Und wie jeder nur denkt, Hauptsache ich kann herrschen, ich halte meinen Platz, meine Position. Und dann schikaniert er andere, kontrolliert andere. Was macht er, wie geht's ihm, was tut er? Dann werden die anderen manipuliert und dann wird vorgespielt, guck mal, ich tue das nicht, aber der oder die. Gott sieht, wie man den anderen das Leben schwer macht. Verstehst? Und wir können so viel übertuschen, so viel überspielen. Verstehst? Heutzutage die Technik ist so raffiniert. Man kann die ganzen Falten wegmachen und Lifting. Ja, da gibt es Bilder, da wie eine alte Frau mit 68 oder 65 wird sie jung gemacht mit 25. Da sieht sie ganz blendend aus, die Haut gestrafft. Weißt du, man kann heute alles machen und was vorspielen. Wenn Gott sieht, wie man andere unterdrückt und ausnützt. Du sagst, ich bin gar satt, ich habe alles. Und Gott sagt, du bist tot. Du bist tot, du funktionierst gar nicht mal richtig mehr. Weißt du, lebendig und tot hat etwas mit Innenleben zu tun. Der Mensch, der lebt, der atmet, da bewegt er wenigstens seinen Brustkorb, die Augenwimper. Verstehst du, aber der Tote bewegt sich gar nicht. Der hat kein Innenleben. Du sagst, ich bin Christ und hast kein Innenleben, Gemeinde in Sardes. Und dann geht es weiter, Offenbarung 3, Vers 3. Tue Buße, Gemeinde. Denn ich werde kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Und dann Vers 4. Aber du hast einige, und Gott sei Dank, weißt du, Gott ist auch das nicht entgangen. Und auch das ist nicht verborgen. Du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Und die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Du hast etliche, die ihre Kleider nicht besudelt haben, die da nicht mitgemacht haben, die eine andere Einstellung gehabt haben, die anders waren. Aber viele leben mit einem Fuß im Dreck. Das heißt, sie leben mit einem Fuß in der Gemeinde und mit einem Fuß in der Welt. So wie der Rumäne dort. Verstehst du, hier in der Gemeinde jeden Sonntagabend mal mit Fußwaschung und dann verkauft er Zigaretten am Bahnhof Zoo. Also, du hast einige, die sind gar nicht so verdorben. Die haben noch ein Innenleben. Und viele leben also mit einem Fuß im Glauben, in der Gottseligkeit und dann einen anderen Werktag leben sie in der Welt, wo keiner merkt, wo keiner nachprüft. Eigentlich solltest du ein paar Beobachter haben, die dich beobachten, auch draußen am Werktag, am Arbeitsplatz. Weißt du, wie sieht unser inneres Kleid aus? Wie sieht dein Unterhemd, deine Unterwäsche aus? Überleg einmal. Weißt du, du kannst so schön wunderbare Klamotten äußerlich tragen, aber wie ist die Unterwäsche? Wann hast du sie das letzte Mal gewechselt und gewaschen? Nur nebenbei. Weißt du, denk drüber nach, wie sieht unser Leben wirklich zu Hause aus? Jesus sagt, ich kenne dich. Mir kannst du nichts vormachen. Ich kenne dich. Wenn die inneren Angelegenheiten geregelt sind, offengelegt worden sind, dann beginnen auch sich die äußeren Dinge regeln und so weiter. Dieser liebe Bruder wurde nachher von unserer Regierung abgeschoben. Nur nebenbei, damit ihr wisst, unser Staat hat nicht viel lang gespaßt und gefaxt. Weißt du, aber sowas passiert. Wenn du die äußeren, deine inneren Angelegenheiten nicht regelst, dann gehst du zugrunde, versagst. Das Äußere ist die Folge der inneren Vorgänge in unserem Leben, so wie du innen drin bist. Viele Menschen sind Heuchler. Und die Frage ist, was macht einen Heuchler aus überhaupt? Der Heuchler tut so, als ob alles in bester Ordnung ist. Bei mir ist alles perfekt. Gott, ich danke dir. Verstehst du? Wie dieser Pharisäer. Das ist ein Heuchler, so ein Schauspieler. Spielt den Heiligen und den Gerechten, den Selbstgerechten. Also ich weiß nicht, von was soll ich mich bekehren? Ich habe noch keine Sünde begangen. Was habe ich schon was Schlimmes gemacht? Das sind Heuchler. Sie wollen Gott imponieren und Gott beeindrucken. Der muss stolz auf mich sein, dass es mich gibt überhaupt, dass ich noch da bin. Weißt du, viele versuchen, ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Gott, ich bin noch da. Hast du es nicht gemerkt? Aber sie funktionieren innen drin nicht mehr. Wer kein Innenleben hat, der muss alles künstlich erzeugen. Der tut so, als ob er betet, als er persönlichen Kontakt mit Gott hätte. Er redet so, als wenn es im Auftrag des Herrn wäre und protzt und bildet sich etwas ein und haut auf den Putz. Wer kein Innenleben hat, der grenzt sich ab. Auch das gehört zum Heuchler dazu. Ich bin besser wie der. Gott, ich danke dir. Wer kein Innenleben hat, der grenzt andere aus, so wie die Juden. Der isoliert sich selbst. Also es gibt sowas, es gibt verschiedene Dinge. Er isoliert sich selbst, flüchtet in sein Ghetto, zieht sich zurück, will mit niemandem was zu tun haben. Ich bin ein besonders Heiliger, ein besonders begnadigter Mensch. Und ich möchte mich nicht mit diesen Leuten schmutzig machen. Verstehst? Das sind die Heuchler. In den Tagen Jesu gab es eine ganze Menge von diesen Heuchlern. Lies Offenbarung 2, Vers 9 und 3, Vers 9. Und da heißt es von der Gemeinde, von den Christen, und die habt erkannt. Die haben gesagt, wir sind Juden. Und die kommen aus der Synagoge Satans. So steht es in der Bibel. Weißt du, sie sind Wikinger. Ihr habt es erkannt. Verstehst du? Und ihr habt es erkannt. Ihr habt den Menschen was vorgegeben, was vorgegaukelt, vorgespielt, was wirklich gar nicht war. Nur fromm und kam aus der falschen Kirche. Sie wollen nur von den Leuten gesehen werden und von den Leuten geehrt werden. Oh, wie fromm der ist. Denk nur an den König Saul. Als er sich versündigte, als er sich geweigert hat, die Tiere, die guten Tiere zu schlachten und zu opfern dort in die Tiere der Amalekiter, als dann der Herr ihn, seinen Geist von ihm weggenommen hat, dann sagte Samuel, ehre mich vor dem Volk, was du sonst zu Hause machst, ist mir vollkommen egal, aber ehre mich vor dem Volk, lass mich nicht, dass ich blamiert werde, dass ich zu der Hexe gegangen bin. Ehre mich vor dem Volk. Also die Leute möchten vor dem Volk geehrt werden, draußen angesehen werden. Gott sprach nicht mehr. Und wenn Gott seine Menschen nicht mehr spricht, dann sucht er Ehre bei den Menschen. Ehre mich vor dem Volk. Sag mir, bin ich Christ oder bin ich kein Christ? Bin ich echt oder nicht? Was sagst du dazu? Niemand kann dir sagen, ob du echt oder unecht bist. Nur du allein weißt es. Und was ist der Unterschied zwischen Plastikblume und richtige Blume? Also niemand merkt es, die sehen manchmal sehr echt aus. Plastikblume ist manchmal echter als die echte Blumen. Aber die Bienen merken es. Die Bienen gehen nur zu echten Blumen. Und Fliegen, die gehen auf alle Blumen, ob es echt oder unecht. Deshalb, die Bienen merken es. Der Heilige Geist merkt es, ob du echt bist oder nicht echt bist. Der kommt zu dir. Wenn Gott mit dir ist, dann brauchst du nichts Äußeres oder Äußerlichkeiten. Wenn Gott mit dir ist, dann brauchst du nicht die Waffenrüstung von Saul oder die Bundeslade da in den Krieg. Die wird dir sowieso genommen. Wenn Gott mit dir ist, dann brauchst du keine Massen wie Gideon. Du kannst mit 300 Männchen auch die Schlacht erledigen. Wenn Gott mit dir ist, dann brauchst du nicht mehr als nur 5 Brote und die 2 Fische. Und da bleibt noch was übrig. Wenn Gott segnet, bleibt was übrig, Brüder und Schwestern. Deshalb, wir brauchen gar nicht viel, aber wir müssen echt sein. Gott muss mit uns sein. Gott muss uns bestätigen. Und deshalb, hier in dieser Predigt, ich hinterfrage mich selbst und andere. Ich hinterfrage einfach. Die äußere Lehre wird bestimmt, wenn es innen auch nichts ist. Wenn innen drin alles hohl ist, weißt du, der inneren Lehre geht, die äußere Lehre folgt nach. Die äußere Not geht der inneren Not voraus. Wenn du innen drin Not hast, unruhig bist, nervös bist, krank bist, das wirkt sich auf deinen Körper, auf deine Seele aus, auf den äußeren Menschen. Dem äußeren Mangel geht der innere Mangel voraus. Wir haben immer das, was hier innen drin ist, so wie dein Innenleben, so ist auch dein äußeres Leben. Wenn hier drin Mangel ist, wenn du hier unsicher bist, aber wenn du hier weißt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, dann schläfst du, arbeitest du ganz getrost und gelassen. Der äußeren Enttäuschung geht die innere Enttäuschung voraus. Wenn du hier innen drin keinen Frieden hast, nur irgendwie verunsichert bist, unruhig bist, das geht, das wirkt sich raus. Deine Kinder merken, deine Dein Mann, deine Frau merkt es, deine Umgebung merkt es, du hast keinen Ansatz mehr. Und die Bibel wendet sich an all diese Menschen, die so Scheinleben leben. Die sagen, Leute, werdet echt. Die Bibel ruft uns zurück. Weißt du, da gibt es so viele Gaukler im Schafspelz. So viele Wölfe im Schafspelz. Weißt du, die Scheinchristen, Scheinpfingstler, Scheincharismatiker, was auch immer ist, Scheinapostel, Scheinpropheten, die sind es äußerlich, ja, aber innen drin. Und wenn es um sie selber geht, wissen sie nicht mehr weiter. Weißt du, der Teufel ist schlau, der kann Kreide fressen und dann sagen, ich bin deine Mutter. Beim Rotkäppchen. Du musst wissen, weißt du, was ist es, was passiert um mich, und wenn du dann in die reinschaust, und deshalb, der Glaube ist eine Privatsache jetzt, schau in die rein, schau im Spiegel. Nicht die frommen Sprüche sind das, was ausmachen. Simon der Zauberer verzaubert das ganze samaritische Volk. Das ist die Kraft Gottes, Halleluja. Und das war ein Zauberer. Nicht das Äußere spielt eine Rolle, sondern das Innere. Du Schalk, hat Petrus nachher gesagt. Wer selbst kein Innenleben hat, der ist dann wie ein Samariter, der vermischt, der bringt alles durcheinander, der blickt nicht mehr durch. Wer selbst kein Innenleben hat, der glaubt jeden Mist, wie ein Staubsauger, saugt alles auf, schluckt alles, ohne kritisch zu prüfen. Ah ja, der predigt auch aus der Bibel. Weißt du, und dann wundern sich viele Christen, dass sie Verdauungsprobleme haben, geistliche Verdauungsprobleme haben. Oh mein Magen, mein Gott, verstehst du? Dann bete mal für den Magen, aber das nützt nichts. Du musst aufpassen, was du immer schluckst. Und dann musst du erstmal dein Magen gereinigt werden. Da ist zu viel Unsinn geschluckt. Viele wundern sich, warum sie ersticken, innere Blutungen haben, innerlich verletzt sind und so vieles andere mehr. Wenn du mal an der Ostsee oder ja an der Nordsee vielleicht bist, irgendwo, beobachte die Möwen. Die Möwen sind Allesfresser. Die fressen alles. Plastik, Silberpapier, Döner, Abfälle, die fressen. Möwen sind Allesfresser, verstehst du? Und so sind viele fromme Allesfresser. Allesfresser, eine Müll. Und wenn du ihr Leben anguckst, das ist eine Müllhalde. Weißt du, sie leben auf der Müllhalde. Als der Elia frisches Wasser, frisches Brot bekam, dann ging er in der Kraft Gottes. Und sie wundern sich, viele wundern sich, warum passiert bei mir nichts? Weil sie von der Müllhalde gelebt haben. Nur noch was die Abfälle. Wenn du die Sonne Gottes in deinem Leben siehst und die Sonne Gottes dich erleuchtet, dann gehst du in der Kraft Gottes. 40 Tage, niemand kann dich mehr aufhalten. Gott heilt dich durch seine Heiligkeit. Wenn du von Gottes Macht ergriffen bist, wirst du heilig. Seine Heiligkeit heilt dich. Halleluja. Da brauchst du nicht viel Gebet. Die Sünde wird aufgeräumt. Du spuckst es aus und kotzt es aus. Das innere Leben ist wichtiger, als du denkst. Deshalb die innere Reinigung, vergiss es nicht. Achte auf deine innere Stimme. Das ist der Seelsorger in dir, der Heilige Geist. Achte, was der Heilige Geist dir sagt, wo er dich warnt. Er ist dein Therapeut. Er ist der, der dich korrigiert. Depression kommt nur aus dem inneren Leben. Der innere Ärger, der innere Stress, die innere Unterdrückung. Weißt du, guck, was bei dir alles innen drin passiert. Und wenn du diese Heiligkeit Gottes in dir erlebst, da wird sich die Depression wie ein Nebel auflösen. Was ärgert dich innerlich? Denk drüber nach. Was regt dich auf bei anderen Geschwistern, bei Freunden? Was regt dich bei dir selber aus, bei deinem Partner, Partnerin? Weißt du, der Teufel versucht uns anzuklagen, was wir falsch gemacht haben. Und dann sagt er, du, bei dir ist der Zug abgefahren, ist vorbei. Vergiss es. Lass dich nicht unterkriegen vom Teufel. Lebe heute, lebe jetzt, das war die Botschaft der letzten Tage. Lebe dein Leben richtig aus. Gott hat dir eine Chance gegeben, aber du musst innen drin anfangen, dieses Leben auszuleben. Mit der Kraft und der Gnade Gottes. Mach jetzt das Beste. Ärger dich nicht. Ärger dich nicht. Epheser Kapitel 4 von Vers 26 bis 27. Im Ärger wird gesündigt. Lass den Zorn nicht untergehen. Ärger ist schlimmer als Mord. Ärger ist Selbstmord. Selbstverstümmelung, Selbstmissbrauch. Und du stirbst auf Raten, wenn du dich ärgerst. Deshalb dein Innenleben, werde mit dem Ärger fertig. Gib dem Argen keinen Raum in deinem Leben. Und in dem Moment, wo du dich ärgerst, gibst du den Dämonen Tor und Tür und deine Gesundheit wird versaut. Nur über Ärger kann der Teufel zu dir kommen. Das ist das Einzige. Aber der andere hat nichts, wenn du dich ärgerst. Du kannst dich grün und blau ärgern. Dem ist doch egal, aber dir darf es nicht egal sein. Der Ärger bemächtigt sich deines Körpers, deines Geistes, deiner Seele. Und du verdüsterst und verdunkelst und verdirbst innerlich und kommst in das fremde Joch vom Satan, der beherrscht und quält dich innerlich, und die Ruhe ist weg. Komm zur Ruhe. Ärger ist unsichtbar. Ärger passiert innen drin. Da kocht es, da schwitzt du, da bist du voller Bitterkeit. Und wenn du dich ärgerst, Bruder und Schwester, ich sage dir eines, sag keinen Unsinn. Halt Maul. Sei still. Denn das Menschenwort, das Menschenzunge tut nichts Gutes, gerade wenn du dich ärgerst. Im Ärger. Ich warne dich. Eine Warnung aus 1. Mose 32, Vers 26, da ist der Jakob. Weißt du, da geht er vom Laban, zieht er weg. Und eine seiner Töchter, die Rahel, die hat da sein Herrgott geklaut, einen Götzen. Und dann stellt Laban zur Rede den Jakob. Und dann sagte ich, bei wem du diesen Götzen findest, der ist es todesschuldig. Der muss sterben. Und wer war? Seine Rahel. Und als Rahel sein zweites Kind, als das zweite Kind bekam, starb sie. Sie hat es nicht überlebt. Sie hat nicht die Lebenskraft gehabt, dem Jungen das Leben zu spenden. Aber hier wurde das Todesurteil gesprochen. Ein paar Monate davor oder Jahre davor. Weißt du, Ärger und Segen liegen eng beieinander, sind innere Angelegenheiten. Und das beeinflusst unser Leben, Segen und Ärger. Sprich nichts Negatives über keinen Menschen, nicht über dich selbst. Weißt du, in der Bibel, der Jeremia und der Hiob auch natürlich, verflucht seinen Tag, seinen Geburtstag. Segne deinen Geburtstag. Sag, danke Jesus, ich bin geboren, dies ist der schönste Tag meines Lebens. Wenn ich nicht geboren worden wäre, wäre ich gar nicht hier. Und freue dich, dass du geboren bist. Aber Hiob und Jeremia verfluchten, verflucht ist der Tag meiner Geburt. Was ist beim Jeremia gewesen? Eine Heulsuse war er. Das ganze Leben, nichts anderes wie Schwierigkeiten, Stress und Ärger. Und Hiob genau das Gleiche. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Deshalb, hier fängt das Leben an und hier hört das Leben auf. Hier beginnt Segen und Fluch. Hier, diese inneren Vorgänge, die binden und die lösen uns und die befähigen uns. Viele suchen das Reich Gottes außerhalb, so in der Gemeinde, auf dem Marktplatz. Nein, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Lukas 17, Vers 20 und 21. Inwendig in euch. Das Reich Gottes sind verborgene Vorgänge. Ein innerer Vorgang, das Gott entwickelt mehr und mehr. Deshalb, Gott sucht in uns die innere Heiligkeit, innere Gerechtigkeit, die innere Glaubwürdigkeit, die innere Echtheit, das Innenleben. Das ist, was dich antreibt, dieser Motor, der dich nach vorne bringt, dieses Innenleben. In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Morgen spreche ich darüber, die Kraft von innen. Aus Epheser Kapitel 3, Vers 14. Aber heute noch ganz schnell. Unsere Probleme sind alles geistliche Probleme. Unsere Lösungen sind geistliche Lösungen. Wenn wir die kapiert haben, wenn wir das verstanden haben, dann können wir was daraus machen. Wenn wir innen drin, das was in uns ist, wenn wir glücklich und zufrieden sind, ausgeglichen, ausgewogen, ausbalanciert, dann bist du äußerlich auch. Egal, weißt du, da kann die Welt um dich herum zusammenbrechen. Du bist glücklich, ich weiß, mein Leben ist in der Hand Gottes und niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Unsere wirklichen Feinde sind nicht die äußeren Feinde, sondern unsere wirklichen Feinde sind die inneren Feinde. Unsere äußeren Krankheiten sind nicht unsere Krankheiten, unsere inneren Krankheiten sind unsere Krankheiten. Da, wo wir innen drin nagen und nicht verdaut haben und nicht fertig geworden sind. Die größten Feinde des Menschen, steht in der Bibel, hat Jesus gesagt, sind sie seine Hausgenossen. Deine Hausgenossen, der bei dir zu Hause wohnt, in deinem Leben. Nicht in deiner Wohnung, weißt du, in deiner WG. Nein, der in deinem Herzen wohnt. Deine Hausgenossen sind deine schlimmsten Feinde. Die machen dir am meisten zu schaffen. Die machen dir am meisten Schwierigkeiten. Unsere Erneuerung ist die innere Erneuerung. Jeden Tag neu, jeden Tag sich mit Gott versöhnen, jeden Tag den Herrn anrufen, mit dem Herrn reden, jeden Tag mein Herz vor dem Herrn ausschütten, morgens schon anfangen. Wenn du morgens das Angesicht Gottes geschaut hast, dann ist egal, was dir dann am Tag begegnet, dann bist du gewappnet für den Rest des Tages. Nur ganz schnell eine Geschichte aus der Bibel. Die Hanna, die Mutter von Samuel, ist im Tempel, schüttet ihr Herz dem Herrn aus, ihr Problem. Sie sagt dem Herrn, sie weint vor dem Herrn, ihre Tränen fließen. Da kommt der Prophet, der Priester Eli vorbei und sagt, Weib, bist du besoffen? Dann sagt, nein, deine Magd ist nicht betrunken, aber deine Magd hat einen Kummer. Deine Magd hat ein Problem. Ich werde gepiesackt von meiner Frau, von der Frau, die hier, was bei uns auch zu Hause wohnt, und weil die wird gequält und ich bin unfruchtbar, mein Leib ist verschlossen. Und sie sucht Lösung und Antwort, aber sie bekommt die Antwort im Tempel, in der Gegenwart Gottes. Und der Priester sagt, Frau, dein Gebet ist erhört, geh nach Hause. Und hier passiert etwas, der Priester hat sie zwar nicht richtig verstanden, hat nur ihre verweinten Augen gesehen, aber die Tränen waren die Ausdrücke des Inneren. Die Tränen waren die Ausdrücke des Inneren und sie hat einfach vor dem Herrn geweint, nicht vor dem Priester. Und erkenne den Grund deiner Tränen, die unerfüllten Wünsche oder die inneren Wunden, was es auch immer ist. Und sie schüttet ihr Herz dem Herrn aus. Und was passiert? Der junge Samuel wird geboren. Gott öffnete ihren Körper. Hanna vermisste Gott. Sie sagte, Gott, wo bist du? Ich vermisse dich in meinem Leben. Ich habe keinen Beistand. Niemand hält zu mir. Niemand versteht mich. Und sie weint vor dem Herrn. Gott, du hast mich auch vergessen, verlassen. Und nach dem Gebet des Herzens, und Gott hört das Gebet eines Herzens. Deshalb, das Gebet muss von innen herkommen. Nicht nur von Lippen und von Worten. Ihr kommt zu mir mit euren Worten und Lippen, aber das ist egal. Zerreißt nicht eure Kleider, zerreißt eure Herzen, sagt das Wort Gottes. Nach diesem Herzengebet begann Gott Stück für Stück zu antworten in ihrem Leben. Ich will dich nicht vergessen, sagt Gott. Ich will dich nicht vergessen, ich will dich nicht verlassen. Das Blatt wendet sich. Der Herr gedachte an Hanna und erinnerte sich ihrer. Und du erlebst, plötzlich empfängst du was Neues, wie diese Hanna. Und da heißt es nur ein Satz, und der Herr öffnet dir ihren Leib. Wenn dein Herz geöffnet wird, wird dein Leib geöffnet. Dein Leib geöffnet. Gott muss unseren Leib öffnen. Und weißt du, wo das anfängt? Im Herzen. Im Herzen. Die meisten Leute haben Herzklappenfehler und wissen es gar nicht. Im Herzen muss geöffnet werden. Da ist etwas, was das blockiert, die innere Heilung. Weißt du, es nützt nicht die äußere Heilung. Du wirst gesund, wenn du innerlich geheilt wirst. Nur Gott kann diese verborgene Krankheit heilen, dieses verborgene Problem lösen, die verborgene Wunde behandeln, diese verborgenen Verletzungen, was da sind, diese verborgenen Fragen beantworten. Nur der Herr kann es. Hanna, geh nach Hause. Deine Tränen sind von Gott entdeckt worden, gesehen worden. Und dann hast du wieder Sinn zum Leben, wenn Gott dich gesehen hat. Wenn Gott dich gehört hat, wenn Gott dich verstanden hat. Deshalb, Gott ehrt deine Tränen, wenn die auch vom Herzen herkommen. Es gibt auch geheuchelte Tränen, aber Gott sieht die Tränen, die echt sind, die wahrhaftig sind. Und du hast nicht umsonst geweint. In der Bibel steht es einmal, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Oder in Zeiten der Not sehen, werden mit Freuden ernten. Vergiss es. Weißt du, wenn du unter Not etwas tust, aus Liebe zum Herrn, Gott wird dich ehren und Gott wird dich segnen. Und der Segen wird zu dir zurückkommen und der Herr wird dein Leib öffnen, was das auch immer heißt. Gott segne uns. Lass uns aufstehen und lass uns ins Gebet gehen. Vater, ich danke dir, dass du uns Kraft geschenkt hast. Die Kraft kommt von innen, von der Seele, von deinem Thron, von deiner Herrlichkeit. Herr, und ich segne alle meine Geschwister, die dein Wort gehört haben und die irgendwo ein Problem haben. Hilf ihnen, dass sie nicht um sich schlagen, sondern in sich schlagen. Dass sie nicht woanders hinrennen und woanders Hilfe suchen. Es gibt nirgendwo Hilfe außerhalb von uns selbst, Herr Jesus. Und deshalb, du wohnst in unserem Herzen. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Das Reich Gottes ist inwendig in uns. Lass uns, Herr, dorthin zurückkehren und die Tür zumachen und niemand reinlassen als nur dich, Herr Jesus. Und nur mit dir dann alles besprechen wie die Hanna. Und du sollst unseren Leib, unser Herz, unsere Seele, unseren Geist öffnen, unsere Augen öffnen, unsere Ohren öffnen. Herr, von innen fängt das alles an. Deshalb, ich bitte dich, Herr Jesus, schenk die Innenheiligung in jedem Einzelnen von uns. Ich bitte es, Vater, in Jesu Namen. Amen.